Die Brand Story liegt im Idealfall im Gründungstraum drinnen. Warum braucht es uns auf der Welt? Der Nummer 1 Entscheidungsgrund für Menschen, gehe ich zu diesem Unternehmen oder zu jenem, ist, wofür steht das Unternehmen? Und du ahnst es schon, es ist die Story. Sobald du MitarbeiterInnen hast, passt dir auf die guten Leute auf, die sind so selten, nimm ihnen den Reisepass weg, häng einen schweren Gegenstand dran, dass sie dir nie wieder abhanden kommen. Das ist der größte Schatz, glaube ich, den man überhaupt haben kann. Potenzial, dass du auch dann hilfst zu entfalten als Unternehmerin. Du brauchst in deinem Anliegen einen Gegner. Ohne Bösewicht gibt's keine Story. Zwei Fallgruben, in die nahezu jeder hineinstolpert, der sie nicht kennt.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn.
Du beschäftigst dich mit Geschichten. Warum sind Geschichten für uns Menschen denn überhaupt so wichtig?
Um es ganz kurz zu machen, es gibt auch sehr viel Wissenschaft dazu. Unser menschliches Denken funktioniert mit Story. Ich sage lieber Story dazu, damit man es nicht mit Historie, Geschichte verwechselt. Funktioniert mit Story als Betriebssystem. Man sagt, der Mensch ist ein geschichtenerzählendes Tier. Das hat so vor, ich war nicht dabei, 70.000 Jahren ungefähr, sagt man, begonnen, dass Menschen Geschichten benutzt haben, um sich selbst und einander zu erklären, wer wir sind, warum wir da sind, was das für einen Sinn haben könnte, dass wir geboren werden, um zu sterben, wie die Zusammenhänge sind, wie wir die Welt sehen, was unsere Werte sind. Das ist was ganz was Wichtiges, gerade auch dann auch für Unternehmen. Und die großen Mythologien sind so entstanden, so sind die Religionen entstanden, Nationen, Marken, deine eigene Lebensgeschichte, der Lebenssinn. Und damit sind wir beim anderen Stichwort. Der Mensch ist ein sinnsuchendes Wesen und mit Geschichten erklären wir uns den Lebenssinn und das sind nur andere Begriffe dafür letztlich.
Wenn wir die Story dann in Bezug auf Unternehmen hernehmen, dann sind wir sehr schnell bei der Brand Story gelandet, ja, die man sucht, die man braucht. Mhm. Wie definierst du diese Brand Story dann?
Ja, die Brand Story liegt im Idealfall im Gründungstraum drinnen. Warum, was hat mich angetrieben als Unternehmensgründerin, dieses Unternehmen in die Welt zu bringen? Was mache ich denn besser durch meine Arbeit? Ganz viele Unternehmen sind, das hat ja historisch naheliegende Gründe, deswegen gegründet worden, weil die Menschen Geld verdienen wollten. Also ich mache etwas und lebe davon. Heute, nachdem es ja alles gibt, doppelt und dreifach und eine Innovation ja sehr oft und sehr schnell gleich auch wieder kopiert wird, brauchen Unternehmen etwas, was sie aus dem Inneren heraus antreibt. Wir leben in, man sagt, eine Sinnfindung, Sinnsuche, Sinngesellschaft im Gegensatz zu früher, wo wir noch über die Bedarfsdeckung und dann auch über die Bedarfsweckung die Wirtschaft betrieben haben. Und das brauchen Unternehmen, dass nach innen, da beginnt alles, vermittelt werden kann, warum braucht es uns auf der Welt? Was ist der Sinn unseres Daseins? Und das kann nun einmal nicht sein, damit wir möglichst viel im Geldspeicher haben. Das ist ja irgendwann dem Onkel Dagobert schon fast zu fad.
Wenn wir bei der Brand Story sind, dann kommt ja gleich immer so der Begriff wie Storytelling oder Story Sharing dann noch dazu. Was hat es denn damit dann auch auf sich? Ja? Also wie kommt das jetzt Ganze zusammen dann? Ja.
Lass uns beim Storytelling beginnen. Das ist ja der allgemeine Begriff, der seit einiger Zeit auch einen besonderen Hype hat. Jeder ist Storyteller und überall kommt so bei Instagram oben Story. Das ist keine Story übrigens. Ich weiß nicht, was es ist, aber Story ist es nicht. Und das Storytelling ist halt so auch, wahrscheinlich auch aus einer Bedürfnislage heraus, dass wir auf der Suche sind als Menschheit nach den richtigen Geschichten, ist so ein Hype daraus entstanden, dass viele verwechseln das Storytelling mit dem, was dahinter steht. Das Storytelling, man nennt es auch Framing oft. Das ist der Rahmen, den wir ziehen, wie wir etwas erzählen. Und man kann ja dieselbe Geschichte wie zum Beispiel König Artus unterschiedlich erzählen. Irgendwann wird Star Wars draus, irgendwann wird Harry Potter draus, indem wir einfach die Erzählparameter verdrehen. Und es ist immer dieselbe Geschichte. Im Kern. Und das ist Story Sharing. Und das ist gerade bei Unternehmen und Marken so extrem wichtig. Da geht es um das Teilen eines gemeinsamen Weltbildes, eines Teilen eines gemeinsamen Anliegens, Teilen von gemeinsamen Werten, die uns antreiben. Also das sind die Anliegenwerte. Und das ist Story Sharing. Und das braucht man zuerst, bevor man dann ins Telling gehen kann.
Das klingt jetzt total schlüssig natürlich. Jetzt ist für mich schon die Frage, gut, aber wie finde ich das trotzdem? Mhm. Ja? Mhm. Und du hast gerade gesagt, es gibt dann schon einen gewissen Ablauf, die jede Geschichte durchlebt, die funktioniert nach einem gewissen Schema. Hilf uns da jetzt einmal, wo beginne ich da? Ja? Ja. Was ist der erste Schritt jetzt, wenn ich wirklich sage, so, ich brauche meine Brand Story?
Du hast dann ganz ein wichtiges Wort benutzt. Wie finde ich das? Und das ist insofern entscheidend, weil viele daran herangehen und sagen, wie erfinde ich das? Und das siehst du den Keim des Scheiterns. Es geht ums Finden, um das herauszuschälen, was da ist. Heutzutage werden ja viele Unternehmen aus einem Purpose heraus gegründet. Die ganze Welt des Social Entrepreneurships, also das mit unternehmerischem Geschick, mit unternehmerischem Herangehen gesellschaftlicher Wandel betrieben wird, als Businessmodell auch, da ist ja das schon leichter. So oder so, auch wenn du im Rückspiegel eine lange traditionelle Historie schon hast und denkst, ich bräuchte jetzt aber doch sowas wie eine Brand Story, da genauso wie in den neu gegründeten Unternehmen ist der Kern immer mindestens ein Wert, den du finden musst, um den es geht. Also dieser Wert, den du entweder in die Welt bringst, schützt und rettest oder verstärkst. Jede Story, die eine echte Geschichte ist, hat so einen zentralen Wert. Also wenn man jetzt so ein paar Beispiele ansieht, die jeder kennt, Raiffeisen zum Beispiel, wir macht's möglich, ist der Wert der Verbundenheit aus dem Gründungstraum heraus von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wenn man jetzt anschaut, auch was jeder kennt, Hornbach, also das ist der gestaltende Mensch, die Kreativität fördern, eine sehr archaische Geschichte. Oder Apple, da geht's darum, dass Apple mit den Dingen, die sie bauen, den Einzelnen so mächtig machen in seiner Kreativität, dass er sich sogar gegen die Übermacht des Establishments durchsetzen kann. Gründungstraum aus den 70er Jahren von Steve Wozniak und Steve Jobs, also um so etwas geht's. Und das zu finden, da gibt's Methodiken, die wir auch in unserer Academy entwickelt haben und mit denen wir arbeiten. Wie finde ich meine wirklich treibenden Werte, wenn sie nicht eh schon am Tisch liegen? Und da ist jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis auch für alle, die jetzt denken, aha, was sind denn meine Werte? Zwei Fallgruben, in die nahezu jeder hineinstolpert, der sie nicht kennt. Das erste ist, ich habe schon gesagt, es geht um Anliegenwerte. Ganz viele Unternehmen sagen, ja, unsere Werte sind so wie Teamgeist und positive Fehlerkultur oder was auch immer da kommt, das sind die sogenannten Wie-Werte. Die sind extrem wichtig im Umgang, logischerweise, aber das sind nicht die Werte, um das hier geht, um die Anliegenwerte, weil jede Geschichte kannst du unterschiedlich erzählen. Also ich kann meine Story von Selbstermächtigung so oder so erzählen. Und das Zweite ist, bitte unbedingt und ausnahmslos die Ziele auf den Werten aufbauen und nicht überlegen, ah, was habe ich denn für Ziele, so Umsatzwachstum und so weiter und welche Werte muss ich denn haben, damit das erreicht wird. Das ist verkehrt, das geht schief. Das kann einmal kurz funktionieren, wie Strohfeuer halt auch funktionieren und einmal lustig sind, aber da bauen wir keine Substanz auf.
Gibt es eigentlich so Werte, die nicht funktionieren können von vorhinein schon eigentlich, ja. Vielleicht auch jetzt Stichwort Emotionalität, ja. Also diese Werte, die vielleicht nicht so eine Emotionalität auslösen können überhaupt, ja.
Das ist mir noch nicht untergekommen. Es bedeutet natürlich, jeder Wert auch in seiner Interpretation im Kontext immer was anderes. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema nehmen, Freiheit. Also bei dir ist das noch nicht so lange her, dass du 16 warst, dass du gedacht mit
danke, Markus.
Freiheit ein Symbol dafür, dass ich die ganze Nacht Party machen kann und mich aufführen wie ein Irrer. In meinem Alter ist Freiheit, ich kann um 10 heimgehen. Also es ist immer das Gleiche. Und es ist immer Freiheit und es stellt sich immer anders dar. Also das ist einmal wichtig, dass man es in den jeweiligen Kontext setzt und ich sehe, also wenn ich mit Unternehmen arbeite, dann streiche ich immer raus, Authentizität, wenn das jemand sagt, und Integrität, weil das sind Grundvoraussetzungen. Es gibt Branchen, da ist vielleicht Integrität etwas, was die Branche angreifen würde, wenn man diesen Wert jetzt groß sich an die Fahnen heftet. Aber Werte, die von der Emotionalität, wenn sie in den, im relevanten Kontext stehen, nicht funktionieren, das habe ich noch nicht erlebt.
Diese Werte, ja, die muss ich ja dann leben, ja, ja, und die teile ich ja nach außen. Dann sind wir ja sehr oft auch wieder so beim Marketing, Content-Marketing, ja, wie man ja gerne dazu sagt, wenn es ja, ja dann um dieses Teil noch geht. Wie ist denn da dieser Schritt? Kann ich diese Werte eins zu eins so sagen? Muss ich die dann mit Beispielen einfach untermauern? Oder mache ich die eigentlich so, dass die nur im Hintergrund eigentlich mitschwingen? Ja? Wie ist da dann so dieser Prozess?
Großartiger Nagel, den du wieder einschlägst da, das ist extrem wichtig, mit dem Werte leben und mit dem Werte erlebbar machen. Denn sagen kann man ja viel. Wie heißt schon in der Bibel der christlichen Religion, an ihren Taten sollte sie erkennen, an ihren Früchten sollte sie erkennen. Und auch im fiktionalen Schreiben machen wir das, wenn wir Characters entwickeln, dann verrennen sich die. Die sagen, ich bin so und tun dann was anderes. Und was sie tun, so sind sie wirklich. Und Content Marketing ist ja auch, dass du eine Firmenzeitung hast, dass du irgendwelche Blogs machst, dass du einen Podcast machst. Aber tatsächlich ist Content Marketing, Themenmarketing das, was du erlebbar, angreifbar, nachvollziehbar, mitmachbar in die Welt hineinbringst, über das Produkt und über den Nutzen hinaus. Und da gibt es ein für mich das beste Beispiel. Das ist ein nordamerikanisches Beispiel von Always, die mir unter dem Hashtag Like a Girl vor bald 10 Jahren, glaube ich, eine, oder über 10 Jahren schon, eine Bewegung in die Welt gebracht haben, um die Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, gerade in einem Alter, in dem sie sowieso schon Pubertät in Sachen Selbstbewusstsein, wie jeder Mensch in diesem Alter ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Und Like a Girl ist ja so ein abwertender Begriff im angloamerikanischen, you hit like a girl, you run like a girl. Ich habe gesagt, lass uns like a girl zu einem positiven Begriff umdrehen. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Du brauchst in deinem Anliegen einen Gegner. Eine Imbalance, die du ausgleichen willst. Wie in jeder Story, ohne irgendeinen Bösewicht ist der James Bond, ja, kann er zu Hause sitzen und seinen Whisky schütteln oder rühren, je nach Tagesverfassung, seine Martini, Entschuldigung.
Und schüttelt, nicht gerührt.
Und eben. Und ohne Bösewicht gibt's keine Story, nicht? Und es gibt nicht einmal eine Love Story, wenn die beiden sich auf Anfang an verlieben und ja, dann ist der Film in 2 Minuten aus. Und drum brauchen wir meine Imbalance. Und das aus der Welt zu bringen, ist ein wunderbares Beispiel. Also dieses Like a Girl ist negativ, das drehen wir um in was Positives.
Ich habe einen Gründer mal im Podcast gefragt, da ist es ums Programmieren gegangen, um die App-Entwicklung und so weiter. Wieso funktionieren manche gut, wieso manche schlecht? Ja? Und er hat gesagt, naja, das Wichtigste ist so ein bisschen the pain point of the user. Ja? Den musst du finden. Ja. Ist das vielleicht auch so ein bisschen
das ist genau
im
das
übertragenen Sinn?
Wo ist der Schmerz? Wir Menschen bewegen uns ja nur aus unserer sogenannten Komfortzone hinaus, wenn der Schmerz so groß ist, dass die Unsicherheit in dem Neuen kleiner ist als der Schmerz. Und es beginnt ja, wenn du am Sofa sitzt und Fußball schaust und du magst jetzt irgendwas aus dem Kühlschrank haben. Wenn deine Gier nicht so groß ist, dass die Angst davor, jetzt den entscheidenden Treffer zu versäumen, ja, nicht klein ist, stehst nicht auf. Und das ist natürlich, sieht man bei toxischen Beziehungen, wenn der Schmerz nicht so groß ist, dass man sich denkt, ach, woanders ist es vielleicht doch sicherer und besser, gehst du nicht raus. Und das ist auch, wenn ich was kaufen will, weil das ist der Schmerz natürlich, du gibst Geld dafür aus. Wenn jetzt mein Verlangen danach oder nach diesem neuen Produkt oder mein Bedürfnis, mein echtes Bedürfnis nicht groß genug ist, bewegen wir uns nicht. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst, den Pain Point musst du erwischen, aber nicht nur, weil es gibt viele Produkte, die gab es vorher auch schon und plötzlich haben es funktioniert. Und wenn man, gerade in der Social Media Welt, ich glaube Facebook war das 13., 12. oder 13. Social Network, das live gegangen ist. Also es ist nicht so, dass man unbedingt nur genau das immer funktioniert, weil das immer funktioniert, sondern wie gesagt, Kontext und Zeitpunkt, aber der Pain Point.
Hat es dann bei manchen auch besser funktioniert, weil sie einfach diese Story anders erzählt haben von dem Produkt?
Naja, das ist dann in der Kommunikation natürlich das Um und Auf, dass eben das Storytelling, das du vorhin angesprochen hast, funktionieren muss. Ohne das wissen wir ja, also Menschen, die einen super Witz schlecht erzählen, wird keiner lachen. Und das ist natürlich wichtig, dass man dann auch in der ganzen Atmosphäre, in der Tonalität, in den Welten, die man erschafft, in der Mediaauswahl, was halt alles dazugehört, in den Bildern, die man zeigt und zeichnet, auch das trifft, was in der jeweiligen Publikumszielgruppe ankommt, klar.
So einen sehr spannenden Punkt angesprochen, auch mit den Bildern. Wie wichtig ist es generell in der heutigen Zeit, in Sprachbildern zu sprechen? Wir kennen ja alle, glaube ich, die Märchen sehr gut, die bei uns in Erinnerung dauernd bleiben. Ja. Ist das eigentlich die Sprache, die wir sprechen müssen? Jetzt egal, ob es vielleicht die Brandstory ist, ob es irgendwie ein Meeting ist, wo wir was vorstellen.
Ja, die Sprachbilder beziehungsweise die Bilder, die wir mit unserer Sprache erzeugen im Kopf, um die geht's ja. Denn unser Gehirn funktioniert ja auch in Bildern, die unterbewusst wachgerufen werden. Und wohin sich diese Bilder entwickeln, da wächst unser Gehirn hin. Also das ist auch die Neuroplastizität des Gehirns, nennt man das. Also darum kann man auch bis ins hohe Alter lernen. Das funktioniert immer letztlich. Und die Sprachbilder oder die Bilder, die die Sprache erzeugen vielmehr, die sind genau das, was Story ist, nämlich Metaphorik.
Beim Storytelling jetzt oder Story-Sharing macht es dann auch einen großen Unterschied, ob ich im B2B-Bereich tätig bin oder im B2C-Bereich zum Beispiel. Du hast ja alle Arten von Kunden, Kundinnen schon erlebt. Ist das dann schon auch ein bisschen noch ein anderer Ansatz, je nachdem, wo ich jetzt, in welcher Branche ich gegründet habe?
Ja und nein. Also einer der ganz großen unterschiedlichen Herangehensweise ist die mediale Möglichkeit, die du im B2B-Bereich hast. Denn da hat es wenig Sinn, auch wenn das manche Unternehmen machen. Das hat aber jetzt eher keine kommunikativen Gründe hin zu ihren Kunden. Im direkten Sinne kannst du Massenmedien an sich, ist eher sinnlos zu nutzen, außer du benutzt jetzt LinkedIn als Corporate Influencer und so weiter. Und da muss man einmal wissen, was man überhaupt machen kann oder könnte. Das Zweite ist, ich stelle immer wieder fest, dass viele B2B-Unternehmen, Marken sagen, ja, unsere Kunden, die gehen nur nach Preis und Leistung, was natürlich nicht stimmt. Klar gibt's mitunter das Bestbieter- oder das Billigstbieter-Prinzip, da muss man eh nicht herumdiskutieren. Aber wenn die Dinge dann knapp werden, wenn es gleich aufgeht, dann überlegen natürlich dort wie da Menschen, und nicht Excel-Files. Und da, es geht auch um eine Kundenbindung, es geht um eine Treue und ganz besonders und hier und heute am entscheidendsten der B2B-Bereich im Wettbewerb um die besten MitarbeiterInnen, die man haben kann. Weil da steht jedes Unternehmen letztlich gegen jedes Unternehmen in einem Wettbewerb und man weiß, und so schließt sich der Kreis wieder, das ist weltweit so, manchen Ländern stärker, manche weniger ausgeprägt, dass der Nummer eins Entscheidungsgrund für Menschen, gehe ich zu diesem Unternehmen oder zu jenem, ist, wofür steht das Unternehmen? Und du ahnst es schon, das ist die Story.
Auch die ist da wichtig, ja. Das heißt, ist das wirklich so oder deine Erfahrung, wenn das Unternehmen auch ihre Brand Story einfach gut erzählt, sie einfach hat, dann tue ich mir einfach leichter auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Tausendmal. Wir Menschen wollen ja immer Teil von etwas sein, was unsere Selbstverwirklichung, also das, was man ja in der alten Hierarchy of Needs von Abraham Maslow als die oberste Spitze gesehen hat, die in die Selbstverwirklichung kommen. Das ist aber ein Elendsort. Und das hat auch Abraham Maslow verstanden. Er hat nämlich im Jahr seines Todes diese Pyramide ist ja gar nicht von ihm, also seine Hierarchie noch einmal überarbeitet und unter anderem über die Selbstverwirklichung die Transzendenz gestellt. Das ist jetzt nicht etwas, dass man mit Räucherstäbchen Kumbaya, mein Lord, singt, weil das sehr nett sein kann, wenn das gut gemacht ist, sondern da geht es um das, was man Generativität nennt. Um das, was etwas zu schaffen, was über mein eigenes Ego, über mein eigenes Selbst hinaus zeigt und Gültigkeit hat. Und das kann ganz unterschiedlich sein für unterschiedliche Menschen. Das ist für die einen, ich baue einen grandiosen Industriekomplex auf, für andere ist es, ich möchte die besten Eltern sein, nicht großartige Tante, ich möchte Ästhetik in die Welt bringen, indem ich was bastel, ich möchte Menschen heilen. Das ist ganz unterschiedlich, völlig wertfrei. Und darum geht's. Und das suchen wir alle. Wir Menschen suchen immer unseren Sinn. Warum gibt's uns? Und Unternehmen, die das vermitteln können, die finden leichter Mitarbeiter und die binden ihre Unternehmen. Gerade im Lehrlingsbereich. Da geht's ja so stark gerade immer noch, wo so viele junge Menschen, Lehrlinge den Lehrberuf machen, weil ihnen gesagt wird, du bist zu schlecht für die Schule. Also diesen ganzen Unsinnshaufen, der seit ewigen Zeiten da immer noch weitergeschoben und weitergeschoben wird. Junge Menschen in diesem Alter, die plötzlich in ein Umfeld kommen, wo sie relevant sind, wo ihnen gesagt wird, zeig mal, was du kannst. Ich glaube daran, dass du was kannst. Da kannst du es zeigen. Du bist kein Fehler, auch wenn du in Latein viele Fehler gemacht hast. Du bist kein Fehler, sondern du bist eine grandiose Tischlerin, super Koch, whatever. Das ist die Story.
Ist das auch so ein Tipp, den du jedem mitgeben würdest? Jeder glaub an dich, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ja. Und entfalte dein Potenzial. Denn, und das ist auch die Story jedes Einzelnen, wir kommen auf die Welt als kreative Lebewesen und es vergeht nicht viel Zeit, bis uns erstmals gesagt wird, sei nicht so, du bist so, sei so. Und in jedem Menschen ist was drinnen, was ihn besonders macht, was er an besonderen Fähigkeiten hat, an besonderen Wünschen, an besonderen Talenten. Und es muss nicht immer riesengroß sein, dass ich die Welt erobere. Überhaupt nicht. Sondern das ist, warum der Mensch da ist. Wofür er da ist. Und dieses wohlverstandene Glaub an dich, das jenseits von diesen Selbstoptimierungsfantasien sind, die ja wieder nur sagen, du musst was anders sein, als du bist. Sondern das, was du bist, sein. Darum geht's.
So ehrlich zu sich selbst sein, ja. Ein bisschen nach dem auch vielleicht suchen. Ja. Gibt es auch noch so Tipps, wie ich das finden kann? Ist das auch eigentlich wie bei der Brand Story, finde dein eigenes Warum, was ja, dich klar. So antreibt?
Das ist ja universell. Also ja. Das funktioniert ja bei Marken, großen Unternehmen, Teams, Nationen, nur weil es für den Einzelnen funktioniert. Und die sogenannte Heldenreise, über die ja auch oft zu lesen ist, das ist ja ein mythologisches Grundprinzip jeder Geschichte seit Menschengeschichten erzählen. Ein Mensch bricht aufgrund eines Schmerzes oder einer großen Sehnsucht aus seiner bekannten Welt aus, bewährt sich im Unbekannten mit allen Aufs und Abs, Siegen, Niederlagen, Erkenntnissen, nimmt dieses Erkannte dann mit zurück in seine alte Welt und macht dort die Welt besser. Das ist der sogenannte Monomythos. So funktioniert jede Geschichte, so funktioniert jedes Leben, so funktioniert im Prinzip jede Marke. Das ist das Faszinierende daran, das ist ganz universell.
Sehr, sehr spannend. Ja, du hast vorher vom kreativen Menschen gesprochen. Mir sitzt ein sehr, sehr kreativer Mensch gegenüber, nämlich du, Markus. Noch vielleicht auch kurz zu deiner Story, zu deiner Geschichte auch noch zu kommen. Ich finde es ja total spannend. Ich habe mir da aufgeschrieben, ja, du hast Musicals auch schon mitgeschrieben, Kabarets, eben für Unternehmen schreibst du sowieso. Gib uns da mal kurze Einblicke, auch vielleicht, wenn es dann ins Kabarettistische oder ins Musical geht. Funktioniert es da auch sehr ähnlich? Ist das Schreiben da, ja, gleich oder muss man doch ein bisschen andere Gesetze dann verfolgen?
Ja, es hat jedes Format, ob das jetzt ein Posting auf Social Media ist, ob das ein Newsletter für ein Unternehmen, Blogartikel, Musical ist, natürlich seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die innere Gesetzmäßigkeit der Dramaturgie, die ist überall gleich.
Die Heldenreise.
Das ist der Monomythos. Wenn so eine richtige Story, sogar ein Bild hat das. Also wenn du dir anschaust, das letzte Abendmahl zum Beispiel, hat diese drei Aktstruktur, nennt man sie auch oft. Manchmal sind die drei Akte dann wieder aufgedröselt in fünf oder sieben, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Das ist das Faszinierende. Und ja, ich bin ja so hinein, ich habe in meinem ganzen Leben, wenn du also ein schreibender Mensch bist, und jetzt muss ich dazu sagen, an sich ist ja jeder Mensch kreativ, weil der Mensch ein schöpferisches Lebewesen ist. Er sitzt vor dem Bildschirm, ist nichts, danach ist ein E-Mail, was hast du getan? Was erschaffen. Und also es gibt keine unkreativen Menschen. Und Schreiben ist für uns Menschen eine Art der Ausdrucksform, die ich jedem sehr empfehlen kann, ohne dass man es veröffentlichen muss. Man muss nicht einmal selber lesen, sondern das, was unter dem Namen Journaling sehr bekannt ist. Also das Denken mit dem Stift in der Hand und das Aufschreiben, das tut was mit und für uns, was im Lernen wichtig ist. Und man sagt ja auch, jeder Mensch, der schreibt, schreibt ja nicht, um anderen die Welt zu erklären, sondern um sich selbst die Welt zu erklären. Und oft ist das, was man Ende dann erkannt hat, ganz was anderes, als man schreiben wollte. Wieder so eine kleine Heldenreise in sich. Also es kommt immer wieder vor. Und ja, ich hatte dann irgendwie das, ich will es jetzt gar nicht bewerten, ob das ein Glück war, sondern ich war dann sehr lange in der Werbung tätig. Als natürlich schreibender Mensch, als Texter, Kreativdirektor, Konzeptionist. Und da lernst du dann natürlich notgedrungenerweise irrsinnig schnell verschiedene Hüte, die aufzusetzen, einmal bist ein Café, dann eine Zündkerze, dann wieder ein Fremdenverkehrsort und du musst die Sprachen finden und das ist ein sehr, sehr gutes Schreibtraining. Und gleichzeitig hat sich bei mir aus den Dingen, die einem halt zufallen, also den Zufällen ergeben, dass ich sehr viel auch mehr oder weniger, je nach Zeitverfügbarkeit, im Künstlerischen tätig war, also Film, Funk, Fernsehen, das neunte Musical, ich weiß gerade, unterwegs. Mit großer Freude hat das bei vielen Menschen Spaß ausgelöst. Und das ist halt die unterschiedliche Ausdrucksform, die manche in einer sehr Mono-Art haben, die sagen, ich schreibe nur Theaterstücke oder ich möchte Werbetexterin sein. Und andere haben da halt eine große Vielfalt. Und ich habe das Glück, irgendwie so ein vielfältiges Talent bündel zu haben.
Und da ist auch einiges rausgekommen. Zwei Exemplare liegen ja auch neben dir von deinen Büchern, das New Story Manifest und dann Unternimm doch was. Ja. Ich glaube, reinlesen lohnt sich. Ja.
Ich kann das sehr empfehlen.
Aber muss ich auch was anderes bei dir auch empfehlen, wer nicht so gerne liest vielleicht. Ja. Du schreibst ja auch sehr spannende Newsletter und du vertonst die auch. Ja. Es gibt ja dann auch einen Blogcast, also wer deine Stimme hören möchte, ja. Man kann dir dann auch da lauschen und auch mehr um das Thema Story natürlich erfahren.
Ja, in die Tiefe hineingehen. Ja.
So Markus, und jetzt gehe ich noch zum Abschluss ganz zurück mit dir.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, als du dann tatsächlich auch dein Unternehmen gegründet hast?
Mhm.
Ich hoffe es jetzt einmal.
Ja.
Was waren denn da so deine Learnings oder welche Learnings würdest du jetzt noch zum Abschluss teilen mit jungen oder älteren Gründerinnen und Gründern? Das hat gut funktioniert. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen.
Also, als ich dann wirklich mein Unternehmen gegründet habe, war für mich eines ganz entscheidend. Ich will mich auf die Dinge konzentrieren, die ich besonders gut kann oder mir von meinen Fähigkeiten am stärksten entwickelt sind. Und dazu brauchst du dann natürlich andere Leute, die das machen, was du selber nicht kannst in deinem gesamten Aktionsradius, das du als Unternehmer, Unternehmerin ausfüllen musst. Kollaboration, super wichtig. Die richtigen Leute zu finden, sich nicht zu verzetteln, sondern zu fokussieren. Das sind alles Dinge, die ich nicht richtig gemacht habe. Also ich sage das aus der negativen Erfahrung heraus. Ein Anliegen zu haben, das hatte ich. Ich wusste es nur damals nicht. Da waren ein paar Sachen, die ich intuitiv so gemacht habe, die ich erst dann später verstanden habe, was ich wirklich gemacht habe. Und aufmachen im Horizont, alles anschauen, alles wertfrei hereinlassen, weil alles in irgendeiner Form Inspiration sein kann. Also nichts von wegwischen. Und sobald du MitarbeiterInnen hast, pass dir auf die guten Leute auf, die sind so selten, nimm ihnen den Reisepass weg, häng einen schweren Gegenstand dran, dass sie dir nie wieder abhanden kommen. Ich hatte mehrfach das Glück, wirklich fantastische Leute im Team zu bekommen, die mich seit vielen Jahren bis heute begleiten. Und das ist der größte Schatz, glaube ich, den man überhaupt haben kann, Potenzial, dass du auch dann hilfst zu entfalten als Unternehmerin.
Sind wir auch wieder da ein bisschen beim Begriff Mentor oder Mentorin gelandet, ja, wenn es um die Hilfe der Entfaltung geht, einen Menschen zu finden, der das in dir weckt.
Das braucht auch jeder Mensch, mehr oder weniger viele MentorInnen für die unterschiedlichen Aufgabenfelder und selber Mentor sein. Das ist eines der schönsten Aufgaben, die man auch als Unternehmer mit seinen Mitarbeitern erfüllen kann.
Markus, wenn man dir auf Instagram folgt, ja, man sieht immer wieder Videos von dir, die du beim Laufen machst. Mhm. Manchmal hast du auch ein Musikinstrument in der Hand. Ich glaube, es ist eine Gitarre.
Ja.
Du bist sehr musikalisch. Abschlussfrage an dich, und ich glaube, da weißt du jetzt sicher eine Antwort. Hast du einen Business-Sound? Und wenn ja, welcher ist das?
Also, das ist schwer, meine Geschmacksbreite, unter der viele Menschen leiden.
Doch eine schwierige Frage.
Ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich sage, der Sound of Business für mich, wenn man einen Soundtrack hat, dann würde ich sagen Blues. Weil Blues heißt Three Chords and the Truth. Und das sollte Business sein.
Wunderbar. Und wenn es kein Blues wäre, sondern ein anderer Sound oder ein Lied, hättest du das auch?
Ja, ein Lied wäre Wake Up Everybody von Teddy Pendergrass und The Blue Notes. Und der Sound an sich, das ist zweifellos so, und da dulde ich auch keinen Widerspruch, das sind die Beatles.
Sehr gut. Dann schließen wir jetzt mit den Beatles. Markus, vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute für die Zukunft natürlich auch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.